Schall und Rauch.
Dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Montagmorgen. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer Exklusivausgabe von Schall und Rauch.
Mitten aus der Fastenzeit, ja. Ein kleines Fastenbrechen, nicht mit Würst, sondern mit Cola Zero und Kaffee.
Ja, wir können es nicht lassen. Wir haben uns jetzt schon über eine Woche nicht mehr gesehen.
Wir haben es eigentlich geschafft, es auszulassen, oder?
Ja.
Wo wir in der Rötterette sind.
Stimmt.
Aber nachher sind zwei Sachen passiert. Ich war an einem Geburtstagsfest eingeladen gewesen, am Samstag oben. Und dort hat ein Kollege zu mir gesagt, hey, weißt, es ist schon okay, dass die Fastenzeit haben. Aber es gibt Menschen, die müssen ihre Küche trotzdem noch putzen am Montag. Und was machen die jetzt, wenn die einfach keine Podcasts mehr machen?
Ich weiss genau, von wem du redest. Liebe Grüße.
Genau. Und nachher am Sonntag am Oben haben der Manu und ich auf dem Facebook-Profil vom Albrecht Grötzinger diskutieren miteinander. und zwar ist es um die Philosophieheld gegangen.
Genau.
David Friedrich Brecht.
Mein Säulenheilige.
Genau. Und ich bin natürlich wieder mal so nicht einverstanden gewesen. Vielleicht müssen wir schnell klären, um was es geht, Mann.
Ja, es ist darum gegangen, dass der Brecht beim Podcast Lanz und Brecht, die haben jetzt zwei Folgen mindestens, haben sie über Russland-Ukraine-Krieg geredet. Und er hat an einer Stelle zum Ausdruck gebracht, dass er gar nicht so sicher ist, ob das die richtige Strategie ist, für die Ukraine einfach zurückzukämpfen und Russland Stirn zu bieten. Es wäre vielleicht an der Zeit, ich weiß nicht genau, wie er es gesagt hat, aber es wäre
also
an der
Zeit. Gesagt, es gibt natürlich ein Recht, sich zu verteidigen als Staat. Es
genau.
Gibt aber auch eine Pflicht für die Regierung, einzusehen, wenn es nichts mehr zu gewinnen gibt und dann zu kapitulieren.
Ja, und das hat er so ein bisschen zumindest suggeriert, dass das eine Option ist, die man sollte in Erwägung ziehen.
Also suggeriert ist sehr schwach. Ich habe das Gespräch auch gelost und er sagt, es ist doch eigentlich völlig klar, alle Experten sind sich komplett einig, die Ukraine kann den Krieg nicht gewinnen. Dann bringt er immer wieder das Beispiel, ob jetzt ein Krieg 8 Tage geht oder 8 Monate, ist ein gigantischer Unterschied von mehreren 10'000 Toten und Menschen, die flüchten müssen. Darum sieht er jetzt die Regierung in der Verantwortung, dort Frieden zu verhandeln.
Genau. Und das hat für Schlagzeilen gesorgt und für sehr erhitzte Diskussionen denn online. Mhm.
Weißt du, Manu, ich glaube so, ich habe ja das Ganze schon letzte Woche noch vorgenommen. Ich glaube, am Dienstag habe ich einen Blogbeitrag geschrieben über das, was nachher am Mittwoch ist veröffentlicht worden. Zur Freiheit befreit.
Ja, genau.
Und ich merke, dass es immer wie mehr Leute gibt, die quasi so sagen, ja, also weißt, Krieg löst ja irgendwie nie ein Problem und würde sie nicht einfach besser aufgeben, dann könnte man halt vielleicht irgendwie Gebiete, die jetzt schon besetzt sind, irgendwie ein bisschen sonderverwalten und das wäre doch irgendwie alles noch besser, als dass Städte jetzt bombardiert werden.
Mhm.
Und ich glaube, so das eine grosse Argument, und das würde ich aber zugestehen, das hat der Brecht wirklich auch gesehen und der Lanz hat das auch ganz deutlich gesagt in diesem Podcast, ist das Problem, dass wir irgendwie in unseren geheizten, gemütlichen Stuben bei einer Tasse Tee eigentlich einfach so etwas gar nicht können sagen.
Ja.
Ich glaube, das ist so wie offensichtlich und das wissen alle und trotzdem probieren wir ja irgendwie mit dem umzugehen und irgendwie zu einer Haltung zu kommen, wo wir sagen, wow, das wäre irgendwie ein guter Ausgang, wenn das würde passieren, das wäre ein guter Ausgang.
Ja, genau.
Ja.
Genau.
Ich glaube so, man muss extrem vorsichtig sein. Ich finde jetzt wirklich auch gerade nochmal ganz, ganz besonders, und das, ich will jetzt nicht die grusige Karte spielen, aber ich finde wirklich, als Deutsche, wo jetzt etwas dazu sagt, was das ukrainische Volk sollte machen angesichts von einem Angriffskrieg, der gegen die Ukraine geführt wird, das ist irgendwie, du kannst, glaube ich, nur verlieren. Du kannst, glaube ich, wirklich nur verlieren.
Ja, ja, das ist historisch vermintes Gelände, ja. Oder? Das ist keine Frage. Oder?
Also es wäre so, ja, nein.
Ich finde es einfach nicht
gleich, aber es ist einfach ganz unmöglich eigentlich. Okay, aber jetzt mal das auf die Seite gelassen. Dann bleibt ja irgendwie trotzdem noch so die Frage, wär das nicht vernünftiger?
Ja.
Ja. Und da würdest du sagen, hast du gewisse Sympathie dafür?
Ja, absolut.
Im Facebook-Post.
Ja, also Sympathie für... Ich muss vielleicht anders sagen. Ich verstehe zu wenig von diesen ganzen politischen Gemengelage und auch von den historischen Hintergründen, um jetzt eine ernsthafte, sage jetzt mal halbwegs solide Beurteilung von der Lage abzugeben und Empfehlung abzugeben, was jetzt dort zu machen wäre. Und ich finde es auch absolut anmassend und fragwürdig, wenn man jetzt sagt, ja, die Ukraine sollte sich ergeben, das wäre jetzt das Gebot der Stunde. Aber okay. Was soll ich jetzt von der Schweiz aus sagen? Die sollten jetzt quasi den russischen Panzer Tür und Tor öffnen und die Regierung stürzen lassen und so. Das ist vermessen, um das ernsthaft als Empfehlung abzugeben. Aber das Gegenteil ist ja auch vermessen. Ich kann ja auch nicht sagen, nein, die sollten jetzt dort bleiben. Frauen und Kinder können von mir über Grenzen flüchten, Männer bleiben dort und kämpfen bis zum letzten Blutstropfen. Das ist ja genauso daneben, wenn ich von der Schweiz aus sage, die sollen jetzt ihr Land verteidigen, die sollen jetzt zeigen, was ihnen die Ukraine wert ist. Weißt du, who am I? Weißt du?
Ja.
So. Und ich finde irgendwie beides irgendwo vermessen. Und es hat ja mehr als jemand gesagt, ja, jetzt sind aus den Corona-Experten sind in kürzester Zeit sind irgendwie kriegsgeopolitische Experten geworden. Ich würde sicher nicht in die Schneise schlagen und gleichzeitig beschäftigt es dich halt einfach, oder? Und du bist und du überlegst dir ja, was es ist ja so, jedes Land und NATO und Europa und alle sind an irgendwelche Massnahmen dran, ziehen irgendwelche Konsequenzen, bemühen irgendwelche diplomatische Anstrengungen und irgendwo in dem ganzen Dings drin bist ja du selber und kannst ja dem Impuls nicht widerstehen, gewisse Sachen gut zu heissen und gewisse Sachen fragwürdig zu finden, oder? Und was ich fragwürdig finde, zum an das anschliessen, und da bin ich mit dem Brecht und auch mit dem Lanz einig gewesen. Ich finde es fragwürdig, der fast schon reflexartige Griff zu der Aufrüstung in so einer Situation, weißt, wo man sagt, ja, jetzt muss man Geld sprechen, jetzt muss man die munitionieren, jetzt muss man eigentlich, das ist, da habe ich eine tief sitzende Skepsis dagegen.
Ja, okay. Schau, ich sehe das Ganze wirklich ein bisschen anders. Ich glaube, dass der Precht, und ich meine jetzt wirklich ihn ganz speziell auch, dort einfach an einer Geschichte festhaltet, die nicht mehr aufgeht. Und die, glaube ich, noch nie wahr war, die er aber immer vertreten hat. Also 2014, wo die MH17 ist abgeschossen worden, und sich eigentlich so die meisten Geheimdienste sind einig gewesen, dass hinter dem, wenn nicht der Putin himself, dann jemand von seinen Truppen steckt.
Ja.
Hat der Precht gesagt, ja, das ist einfach eine Vermutung, oder? Also, ich bin entsetzt, dass die Leute das jetzt für bare Münzen nehmen. Also, warum sollte der Präsident von Russland ein Passagierflugzeug abschießen? Also, bitte, oder? Heute wissen wir, das ist ziemlich sicher so gewesen. Und, man hat es für undenkbar gehalten und für einen diplomatischen Fauxpas, ihm das irgendwie in die Schuhe zu schieben, ihn irgendwie in Berührung zu bringen mit dem. Nachher haben wir einen Syrienkrieg, wo der Putin wirklich über Monate einfach dafür benutzt hat, brutalste kriegsverbrecherische Waffen an der Zivilbevölkerung auszuprobieren. Und er hat einfach Städte wie Aleppo mit Vakuumbomben bombardiert. Und ich meine, das sind so Bomben, die sind dafür gebaut, so einen riesigen Feuerball zu machen, dass es einfach alles, was dort ist, also dann zieht es wieder Sauerstoff und bringt es einfach zum Einsturz. Das ist völlig klar, dass du mit dem nicht irgendwie jetzt einfach irgendwo einen Gefechtsstand triffst oder so, sondern das ist wirklich einfach für eine Massenzerstörung in gigantischem Umfang gemacht. Ja. Und was dabei passiert ist, der Westen hat die ganze Zeit geschwiegen. Mhm. Wir haben einfach gehofft, dass der Erdogan irgendwie schaut, dass nicht zu viel von diesen Syrern zu uns kommen, weil das ist irgendwie auch unangenehm. Der eine die Niederländer, ich weiß gar nicht, wer er ist, hat gesagt, ich verstehe nicht, was eigentlich die ganzen syrischen Männer hier machen, die sollten doch jetzt eigentlich ihre Städte verteidigen, weißt du, oder? Also wirklich so in einer mega Ignoranz.
Yeah.
Und man hat so insgeheim den Putin immer so ein bisschen für das strategische Genie gehalten, wo seine Linie durchzieht, wo am Assad den Rücken stärkt. Jetzt nochmal etwas ganz anderes. Ich meine, das ist jetzt schon 20 Jahre her, oder, wo der Putin an die Macht kommt und einfach Groschny, das ist ein Kriegsverbrechen, was da passiert ist. Und er hat einen Terrorstaat errichtet da drinnen, oder? Mhm. Und man hat alles immer durchgehen und hat im Prinzip immer gefunden, ja, weißt du, ein bisschen Verständnis haben, Russland, oder so, der Traum vom grosslawischen Reich, was sie haben müssen beerdigen. Und man muss jetzt da wirklich ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Und er meint es ja gut und er sucht ja irgendwo auch die Nähe zum Westen. Und wir haben ja noch die ganzen Gasverträge und wir können ihn quasi über Wirtschaft einbinden. Das ist so die Story gewesen. So. Und ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo man endlich aufwachen und sehen, nein, das wird nicht passieren. Es wird nicht passieren, dass man mit einer Appeasement-Politik an einen Punkt kommt, wo der Putin sagt, hey Leute, ich habe mich jetzt ein bisschen daneben benommen, aber jetzt bin ich wieder zurück auf dem politischen Parkett und ich höre jetzt auf mit meinen masslosen Forderungen, mit meiner komischen Sicht auf Geschichte.
Genau, aber das hat der Brecht ja genauso auch gesagt. Er sagt, die ganze Maxime Wandel durch Handel und so, die ist einfach kläglich gescheitert.
Ja, nein, aber seine Alternative ist ja, du musst Russland militärisch einbinden.
Ja.
Seine Alternative ist ja nicht, du musst Russland militärisch abschrecken.
Genau.
Sondern, ja aber wie soll das gehen? Also, weißt, ich meine, das ist ja wunderbar, wenn man sich das Ganze vorstellt wie einen Kindergeburtstag und einfach sagt, hey, es ist im Fall nicht gut für unsere Stimmung da, wenn dir der Max immer ausgrenzt. Oder?
Mhm.
Dann kannst du irgendwie schon sagen, ja, okay, gut, der Max darf auch mitspielen. Aber was, wenn jetzt der Max einfach ein Arsch ist, der gar nicht will mitspielen und jeden Moment, wo du ihm entgegenkommst, und das ist das, was der Putin macht, jeder Moment, wo man ihm auch nur ein bisschen Freiraum gibt, dafür nützt, irgendein anderes kleines Kind in irgendeine Tischkante zu schüpfen.
Ja, aber...
So, und jetzt hast du ein Kind, das in die Tischkante geschüpft wird, das sich wehrt. Und nachher dann sagst du, hey, ich weiss im Fall nicht, irgendwie, ich habe das Gefühl, der Peter ist schon ein bisschen kleiner als der Max. Und also die meisten würden jetzt, glaube ich, nicht wahnsinnig fest auf den Peter wetten. Vielleicht wäre es einfach gescheiter, wenn der Peter am Boden liegt und irgendwie die Hände vor das Gesicht hebt, damit Fußtritt nicht zu fest weh machen. Weißt du, das ist so ein kleines Ding.
Ja, schau, ich kann doch nicht beurteilen, wie gross die Erfolgsaussichten gewesen wären von einer militärischen Einbindung von Russland. Das hätte ja viel früher schon müssen
passieren. Was soll eine militärische Einbindung von Russland überhaupt
Strategie, sein? Aber die Strategie ist ja die gegenteilige gewesen. Du probierst einfach das Machtverhältnis so zu verschieben, dass eigentlich, oder so zu balancieren, eben nicht zu balancieren, sondern NATO so gross und stark werden zu lassen, dass sich Russland wie möglich nicht getraut, irgendetwas dagegen zu machen, oder?
Das NATO-Budget ist
irgendwie 12-mal so gross wie das Budget von Russland, oder? Militärbudget.
Also, ja, Manu, aber weißt, also wenn man jetzt die Entwicklung von der NATO anschaut, dann muss man wirklich sagen, NATO hat selber keine Osterweiterung angestrebt. Es ist nicht so, dass irgendwie die Westländer haben gesagt, hey, komm, jetzt holen wir irgendwie nach Tschechien, holen wir uns noch Polen mit rein, das wäre super strategisch und so, und dann positionieren wir dort mega Waffen und so etwas. Das hat es ja nicht gegeben. Und der Punkt war, dass sie souveräne Staaten waren, die wirklich darum bettelt haben, dass man sie aufnimmt in die NATO, weil sie haben gewusst, dass Russland immer wieder eine Bedrohung bleiben für ihre Integrität. Und man hat sie aufgenommen, hat aber immer Russland im Gegenzug Versicherungen gemacht, dass man dort keine Truppen stationiert, dass man nicht näher herrückt mit dem ganzen Militärapparat etc. etc. Und jetzt irgendwie die Story zu erzählen, dass die NATO einfach in den letzten 15 Jahren so stark ist worden, dass man jetzt einfach wirklich Russland so in Ecke getrieben hat, die stimmt einfach de facto nicht. Die NATO ist bis zum Ukraine-Krieg völlig handlungsunfähig und schwach gewesen. Und ich habe überhaupt nichts mehr auf die Reihe bekommen. Also, der Emmanuel Macron, der jetzt sicher ein Freund ist von der NATO und von Europa, der hat sie noch Hirntod genannt vor ein paar Jahren. Der amerikanische Präsident damals, der Trump, hat ernsthaft droht, NATO-Bündnis nicht mehr einzuhalten, wenn sie nicht ihr 2% BIP-Ziel einhalten, um das Militär hochzufahren. In Deutschland hat man über das wirklich gelacht. Man hat gesagt, was, 2% vom Bruttoinlandprodukt für Militär, die sind ja wahnsinnig, oder? Das ist das, was man jetzt probiert anzustreben.
Ja, jetzt bist du wieder dort,
jetzt, oder? Jetzt probiert man das anzustreben. Aber es ist nicht so, dass man der Putin irgendwie in die Enge getrieben hat und er hat einfach nicht mehr anders können. Sondern man hat ihn immer gewähren, immer wieder ein Scheibchen mehr, immer wieder ein Scheibchen mehr. Und ich glaube, das, was jetzt alle überrascht hat, und ich verstand nicht, weißt, warum das Precht nicht irgendwo berührt, ist, er fällt in die Ukraine ein und die meisten Experten haben dort in den ersten Tagen, also das, was ich gelesen habe, ist so O-tonisch gewesen, ja, ist so die Frage, geht es 3 Tage oder geht es 2 Wochen, aber dann ist Kiew gefallen und die Regierung ist weg.
Ja.
Und jetzt merkst du ganz offensichtlich, stimmt das so nicht. Also die Ukraine hat sicher ein Militär, das keinen Krieg gewinnen kann gegen Russland. Ich glaube, das ist klar. Aber vielleicht haben sie ein Militär und eine Bevölkerung, die dazu lenkt, den Krieg nicht zu verlieren gegen Russland.
Ja, aber was heisst denn nicht zu verlieren? Das heisst denn, was wird denn die Ukraine oder Kiew wird denn zu einem zweiten Vietnam, wo man irgendwie so einen aufreibenden Widerstandskrieg führt, der sich über Jahre hinweg zieht und wo Hunderttausende von Todesopfern fordert? Weißt du, es ist.
Aber ich finde schon, man kann es nicht. Dass du Vietnam bringst, oder? Hat ja sicher damit zu, dass der Precht Vietnam als Beispiel hat gebracht, oder? In dem Podcast-Gespräch. Und ich möchte einfach schnell sagen, das ist schon wieder so falsch. Also in Vietnam haben wir im Prinzip eigentlich einen Bürgerkrieg gehabt zwischen einem sehr reichen und mächtigen Teil von der Bevölkerung und zwischen Bauern, wenn man so will.
Ja, genau.
Und dann hast du im Ostblock die Hoffnung gehabt, dass die könnten kommunistisch werden und im Westen die Angst gehabt, dass sie könnten kommunistisch werden. Und man hat im Prinzip ein Kriegsgebiet dort veranstaltet, wo sich die beiden Mächte nicht haben müssen direkt begegnen.
Ja, genau.
Aber jetzt das zu vergleichen mit der Ukraine ist einfach Hohn. Weil die Ukraine ist ein souveräner Staat, wo eine Demokratie ist, wo intakt ist und wo funktioniert. Und in die Demokratie, wo die Westannäherung sucht, wo gern Teil wäre von Europa etc., fällt der Putin ein mit einem Angriffskrieg. Und das ist etwas total anderes. Das ist wirklich etwas total anderes als Vietnam. Und die verteidigen jetzt ihr Land gegenüber einem anderen Aggressor. Es ist nicht so, dass in der Ukraine irgendwie ein Bürgerkrieg ist zwischen denen, die Russland toll finden und zwischen denen, die USA toll finden. Und jetzt unterstützen beide ein bisschen die jeweilige Partei. Sondern der Punkt ist, die Ukrainer möchten gerne ein unabhängiges Land sein und sie fürchten sich zu Tode, wenn sie sehen, was der Putin dann in anderen Gebieten macht, die er besetzt hat.
Ja, okay.
Die wissen, wenn der Typ durchmarschiert, wenn das gelingt, dann haben wir hier also ein russisches Terrorregime und wir kennen das von Groschny, wir wissen, was das bedeutet.
Gut, aber das ist ja noch nicht ausgemacht, was Putin seine Strategie ist, wenn er die Ukraine gewaltsam eingenommen hat. Das ist ja noch nicht ausgemacht, wie er dort wird regieren oder was dort, also
nein, das wir sehen ja jetzt schon das Städt, das er besetzt hat. Dort verschleppt er einfach den Bürgermeister und setzt den Stadthalter rein, der ihm passt. Das passiert ja jetzt schon. Also er verschleppt gezielt demokratisch gewählte Politiker und setzt einfach einen Stadthalter rein, der völlig pro-russisch ist.
Ja. Also,
wie sollten die jetzt denken, dass das eigentlich ein Typ ist, der einfach ein bisschen andere Perspektiven auf Frieden hat, aber das wird bringen? Weißt du,
aber verharmlosen muss man es ja nicht. Es geht ja bei dieser Diskussion geht's ja letztlich immer darum, welches Szenario führt zum wenigsten Blutvergüssen und zu den wenigsten menschenverachtenden Zuständen, oder?
Das bin ich ja dabei. Und aber über welchen Zeitraum reden wir dort?
Ja, gut.
Was ist der Zeitraum, wo wir darüber reden? Reden wir darüber in den nächsten 3 Wochen? Dann würde ich sagen, ja, dann ist das wahrscheinlich das, was zum wenigsten Blutvergießen führt, wenn sie kapitulieren. Das stimmt wahrscheinlich. In den nächsten 3 Wochen. Mhm. Aber wenn wir darüber reden, was ist in den nächsten 3 Jahren, dann würde ich sagen, es ist schon gar nicht so wahrscheinlich.
Ja gut, das ist jetzt die Frage. Du kannst ja, es ist zumindest erschreckend einfach geworden, in dem Krieg nächste Eskalationsstufe zu imaginieren. Und es ist extrem einfach geworden, sich vorzustellen, was passiert, wenn das weiter eskaliert, wenn Deutschland sich weiter verwickelt mit Waffenlieferungen, wenn Europa, wenn aber NATO...
Waffenlieferungen sind überhaupt nicht das Problem.
Ja, aber es ist einfach, sich vorzustellen, was passiert, wenn sich immer mehr Länder verwickelt in den Krieg und das immer größere Eskalationsstufen erreicht, bis hin zu einer atomaren Bedrohung. Das ist völlig nicht mehr irgendwie undenkbar, oder?
Okay, aber wenn wir jetzt in dem bleiben, wäre denn das Bild vom Krieg, wie er in Zukunft sollte sein, so, dass im Prinzip die Leute an einem Verhandlungstisch hocken und nachher das spielt der Putin seine Karten und sagt, schaut, ich habe so viele Atomwaffen, ich habe so viele Vakuum-Sprengköpfe, ich habe so viele Panzer und ich habe so viele Reservisten. Das heisst, ihnen kann ich das und das und das und das und das. Und wenn ihr keinen nächsten Weltkrieg wollt, dann solltet ihr mir das jetzt einfach am besten gerade am Verhandlungstisch geben. Das wäre ja eigentlich der Erfolg davon, von dieser Logik. Dann würde ich keinen Schuss fallen. Niemand müsste irgendwie ein Militär auffahren, sondern man könnte einfach sagen, so stark wie deine Armee ist, so viel Land kannst du besitzen. So viele demokratisch gewählte Regierungen kannst du putschen, quasi.
Ja, aber
das wäre ja die logische Konsequenz.
Ja, aber das ist doch die Logik gewesen, nach der es in den letzten Jahren funktioniert hat. Nur, dass der Putin natürlich nicht der Einzige ist, der am Tisch sitzt, sondern dass NATO ja auch am Tisch sitzt. Und sagt, wir haben die und die Ressourcen.
Es ist doch ein mega Unterschied. NATO sucht doch alles, außer einen bewaffneten Konflikt. NATO macht doch alles, dass es keinen bewaffneten Konflikt gibt. Und das funktioniert so lange gut, wie du irgendwo sagst, ja, wir haben so auf beiden Seiten einfach mehr zu verlieren, als zu gewinnen und
ja, genau.
Die Wirtschaft wäre schlecht etc. Das war ja das deutsche Modell gewesen. So hat man ja jetzt in den letzten 20 Jahren eigentlich die ganze Außenpolitik gegenüber Russland gestaltet, oder?
Ja.
Also so, wir sind wirtschaftlich so eng verbunden, dass es sich einfach für niemanden mehr lohnt, etwas Schreckliches zu machen.
Genau, ist zumindest zum Militärischen ist das flankierend oder übergreifend dazu, dass man gesagt hat, wir probieren Handelsverknüpfungen so eng zu stricken, dass eigentlich unvorstellbar ist, dass es da nochmal zu einem Konflikt kommt.
Oder? Genau, oder? Und jetzt merkt man ja aber, okay, aber der Putin spielt ja das Spiel nach ganz anderen Regeln. Mhm. Der sagt einfach, nein, ich nehme mir einfach, was ich will. Und die werden ja mein Gas weiterhin kaufen. Das geht irgendwie auf. Was er, glaube aber nicht gedacht hat, ist, dass der Widerstand so lang geht. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, wo man wie unterschätzt, oder? Also ich habe manchmal echt das Gefühl, dass wir über Kriege so denken wie über die Trump-Karte. Kennst du Trump-Karte? Das ist so wie ein Quartett.
Ja, ja, ja.
Irgendwie die giftigsten Tiere von der Welt.
Ja, ja,
die
genau.
Schnellsten Autos.
Ja.
So, ja. Und man hat irgendwie einfach das Gefühl, ja, wenn jetzt eine Karte hat mit der Atombombe drauf, dann gewinnt er immer das ganze Spiel. Und ich glaube, das sehen wir ja jetzt, dass es nicht so ist, sondern du kannst natürlich ein Land zerstören mit der russischen Armee. Das geht sicher. Das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, was ihm nur ganz, ganz schwer würde gelingen, ist das Land wirklich zu besetzen. Also die Städte wirklich zu besetzen und zu behalten. Weil die Menschen das einfach nicht wollen. Ich glaube wirklich, dass sie das nicht wollen. Mhm. Natürlich würden sie alle Frieden wollen, das ist ja klar.
Ja,
aber das ist wahrscheinlich kein Frieden für ganz viele Menschen, die dort leben, sich vorzustellen, dass sie unter dem Putin seiner Herrschaft müssen existieren. Und das, was doch jetzt eigentlich im Moment läuft, ich meine, das ist nicht zynisch, wenn ich das jetzt ein Game nenne. Ich meine wirklich ein Game im Sinne von einem Spiel, wo man verschiedene Optionen hat, ist doch wie die Frage, ist der Putin genug schnell, um die Ukraine in Aufgabe zu zwingen, oder bricht zuerst die russische Wirtschaft so komplett zusammen, dass es im Inneren von Russland solche Unruhen gibt, dass es nicht mehr weitergeht.
Genau. Und das ist ja die grosse, das ist ja die grosse Hoffnung. Wir haben doch, glaube ich, auch schon mal über das geredet, vor zwei Wochen oder drei Wochen. Das wäre ja die grosse Hoffnung, dass eigentlich die Sanktionen, wo wo Europa Russland auferlegt und die Handelsflüsse, die jetzt einbrechen, dass das bei der russischen Bevölkerung zu so einem Verlust von Glaubwürdigkeit und Identifikation mit dem Putin führt, dass eigentlich, sag jetzt mal, dass er von innen aus ausgehöhlt wird. Das wäre die grösste Hoffnung.
Und da könnten wir aber noch ganz viel dafür machen, gell? Das finde ich eben so wichtig. Also weißt, statt dass man jetzt irgendwie sagt, oh, wir hätten so gern Frieden und es wäre so schön, wenn die jetzt einen Krieg hätten, könnte man einfach sagen, hey, wir kaufen kein russisches Gas mehr.
Genau.
Aber sofort. Mhm. Und das finde ich eine ganz wichtige Frage. Was sind Menschen bereit dafür zu tragen hier?
Ja.
Oder, weil wenn wir immer von diesen westlichen Werten reden, von Demokratie, von Freiheit und so weiter, dann müssen wir uns irgendwann auch fragen, was sind uns denn die Werte wert?
Ja.
Also, würden wir zum Beispiel sagen, wir heizen nur noch 6 Stunden am Tag? Würden wir zum Beispiel sagen, in unseren Räumen ist halt jetzt im Schnitt irgendwie 2 Grad kälter?
Mhm.
Wären wir bereit, das zu machen? Und so weiter. Solche Sachen müsste man sich jetzt überlegen. Und ich finde, die Idee, jetzt zu sagen, man hofft, dass die Ukraine kapituliert, etc. Die vergisst etwas ganz Entscheidendes. Darum habe ich eben gesagt, weißt du, über welchen Zeitraum Blut vergießen. Hey, die Ukraine musst du nachher wieder komplett aufbauen. Nachdem.
Mhm.
Ja, aber wie willst du die Ukraine aufbauen, wenn sie unter irgendeiner russischen Zwangsverwaltung ist? Weil du willst ja ganz sicher Russland nicht wieder aufbauen.
Mhm.
Also Russland hat mir ja jetzt wirtschaftlich schon massiv geschadet und man könnte noch viel mehr schaden und wird das hoffentlich auch machen. Aber wenn jetzt im Prinzip sagst, ja, aber die verwaltet jetzt noch die Ukraine, meinst du, dann geht irgendetwas, was an Hilfszahlungen dort hergeht, nachher zu der ukrainischen Bevölkerung? Natürlich nicht.
Mm.
Natürlich nicht. Und es zeigt doch am Schluss an Putin, dass er zwar ein wirtschaftlich marodes Land kann haben, dass er kann herrschen wie ein Autokrat, aber am Schluss zählt einfach seine militärische Kraft, die er hat.
Ja, aber es Anliegen, das Ganze nicht weiter zu eskalieren. Ich meine, das ist ja, da sind wir uns ja einig, oder? Dass man sich müsste fragen, welche Strategie führt dazu, dass es möglichst wenig eskaliert. Und wenn du jetzt militärisch auf militärische Karte setzt und die Ukraine militärisch vor allem willst stärken, dann glaube ich, dann provozierst du natürlich, dass das in einer Art und Weise eskaliert, wo in der Ukraine selber zu einem, weißt, man redet jetzt von Vernichtungskrieg und so, aber es ist, wenn man ein bisschen nüchtern drauf schaut, es ist ja noch nicht ein eigentlicher Vernichtungskrieg. Es ist ja nicht so, dass der Putin
aber
alles.
Aber was liegt das, Manu? Was ist der Unterschied zwischen Aleppo?
Genau, es gibt einen Unterschied.
Es gibt einen Unterschied.
Kiew sieht noch nicht aus wie Aleppo.
Aber warum nicht, Manu? Das ist genau der Punkt, sorry. Warum sieht Kiew nicht aus wie Aleppo? Doch sicher nicht, wie der Putin denkt, ja, nein, also die Menschen habe ich irgendwie lieber und ich möchte, dass sie mich als Präsident gern haben. Sondern ganz einfach darum, weil die ihren scheiß Luftraum können beschützen über Kiew. Mensch, also, schau doch an, was er dort macht, wo die Luftabwehr zusammengebrochen ist. Er bombardiert die Städte einfach in Schutt und Asche. Er findet irgendwelche scheiß Korridore, die er überhaupt nicht einhaltet, wo sie mit Minen, mit Personenminen voll pflastern. Und sagt, die Bevölkerung kann dort durch weg. Also jeder, der jetzt noch in der Stadt ist, hat das wollen und ist ein feindlicher Kämpfer. Und dann legt er das Ding in Schutt und Asche. Das passiert ja jetzt. Und der Grund, warum du keine Kampfjets hast über Kiew, die Bomben abwerfen können und warum sie die meiste Zeit hinter der Grenze bleiben, liegt einfach daran, dass die ziemlich sicher ihren Luftraum dort recht gut bewachen können.
Aber ist nicht der ganze Angriff, lässt nicht der ganze Angriff erkennen, dass es Interesse von Putin besteht, die ukrainische Bevölkerung für Russland zu gewinnen, auch ideologisch, und nicht in einer Art und Weise dort reinzufahren, wo jegliche Loyalitäten gegenüber Russland zerstört.
Ja, aber also dann müsst ihr ja schon lange aufhören. Dann müsst ihr schon lange aufhören.
Ja, das ist ja auch die Idee. Also, das ist ja
eine legitime Vermutung. Ist immer auch Propaganda, oder? Aber ich glaube, was jetzt echt schwer ist, ist zu sagen, ja, also, wenn sie jetzt irgendwie Bodentruppen schicken und die ein bisschen mit den Leuten schwätzen dort, dann finden die das nachher eigentlich doch noch okay. Nein, ich glaube, das ist jetzt wirklich keine Option, oder? Sondern die sagen wirklich, hey, wir sind von einem Bruderstaat überfallen worden nebendran. Es ist ein Kriegsverbrechen, das uns passiert. Millionen von Menschen sind auf der Flucht, die vorher ein anständiges Leben hatten. Was wir aufgebaut haben seit 2014, ist massiv gefährdet oder liegt zum Teil sogar schon in Schutt und Asche. Und er hat systematisch Spitäler bombardiert. Das ist jetzt nicht so, dass Zelensky das einfach sagt oder die Ukrainer das einfach sagen. Das sagen ja wirklich Beobachter, dass Spitäler in diesen Städten bombardiert worden sind. Ja. Und das ist eine ganz, ganz klare Strategie dahinter. Das heisst einfach, du die Gegner so fest mit sich selber beschäftigen, dass er gar nicht dazu kommt, eine Abwehr zu organisieren. Also bombardier Geburtshäuser. Da kannst du doch nicht sagen, das ist irgendwie darauf angelegt, dass man es nachher in zwei Jahren noch wieder gut zusammen
hat.
Das ist doch einfach auf absolute Durchsetzung von Macht und Zerstörung.
Ja, obwohl die Vermutung schon naheliegt, dass es jetzt schon länger gegangen ist, als er sich das wahrscheinlich ausgemalt hat. Weil ich glaube nicht, dass er sich eingestellt hat auf ein mehrmonatiges Gefecht um ukrainische Grossstädte, oder?
Oder und darum sage ich ja so, ich meine, wenn man jetzt das sieht, dann muss man doch, also ich mindestens, mir geht es so, ich bin wie dankbar dafür, dass es dort Menschen gibt, die ihn probieren zu stoppen, die das probieren aufzuhalten und die das wirklich unter Umständen müssen machen, wo ich gar nicht daran denken kann, wie das ist. Und mein Reflex wäre dann, hey, wenn wir jetzt irgendwie sehen, dann kann die Ukraine nicht in Schutt und Asche legen, was funktioniert denn dort und wie können wir ihnen helfen, dass das noch besser funktioniert? Also ganz ehrlich, mein Impuls ist eher, wie können wir schauen, dass es keine flächendeckenden Bombardements aus der Luft gibt?
Ja.
Also wie können wir verhindern, dass wir ein nächstes Aleppo wieder haben?
Ja.
Weil der Putin wird nicht zögern, ein nächstes Aleppo dort zu machen. Das ist eine totale, wirklich, ich weiss nicht, wie Menschen auf die dumme Idee kommen, dass er plötzlich nett wird. Oder plötzlich irgendwie humanitäre Werte vertritt. Oder
ja, gut,
er wird nicht humanitäre Werte vertreten. Er wird einfach das machen, was man zulässt. Und zwar bis an den äussersten Rand. Das hat er immer gemacht.
Ja, aber er hat halt auch immer ein Spiel doch sehr geschickt mitgespielt. Ich meine, der hat perfekt Deutsch, der hat sich vor dem EU-Parlament und hat er sich wahnsinnig gut verkauft als Vertreter von westlich-demokratischen Grundüberzeugungen und so. Also er hat das Spiel halt schon sehr gut mitgespielt auch. Er hat auch immer wieder irgendwie Hoffnungen gegeben, zur Hoffnung Anlass gegeben, dass es irgendwie doch noch, dass er doch noch ein fairer Player ist, wo man kann einbinden und so. Es ist nicht völlig abwegig, dass man ihm dann teilweise auch einen Gesinnungswandel unterstellt hat oder so, weißt?
Also ich glaube, man kann verstehen, warum dass man das immer wieder gehofft hat.
Ja.
Was ich nicht kann verstehen, ist, wenn man jetzt weitermacht mit dieser Hoffnung. Das begreife ich wirklich nicht. Und was ich das Schrecklichste daran finde, und das hat übrigens der Precht Othon so gesagt, oder? Ist zu sagen, ja, das ist ein Kriegsverbrechen, aber wenn man das Kriegsverbrechen anzeigen will, dann müsste man auch den George W. Bush von einem Kriegsgericht stellen, oder? Wegen dem Irakkrieg.
Ja.
Und ich einfach so finde, könnten wir bitte schauen, dass wir diese Sachen doch noch so einigermaßen probieren, auseinanderzuhalten. Gerade wenn man sich Philosoph schimpft, der irgendwie noch auf Begriff bedacht ist. Ich will mit dem nicht den Irakkrieg verteidigen. Ich würde sagen, das ist
nicht okay gewesen.
Aber das wirklich beschissene Bild aus linken Kreisen, wo wir seit Jahrzehnten haben, schon als ich im Gymnasium war, war das etwas, was zum Teil auch Lehrpersonen vertreten haben und so. Dass die USA mindestens so eine Schurke ist wie Russland und so, oder? Und quasi schon fast viert, dass China sie wirtschaftlich wird überholen, weißt du, und so Zeug. Und ich einfach so denke, hey, aber sind die denn alle irgendwie bekifft? Was ist denn los mit euch? Es ist doch immerhin noch ein Unterschied, ob du eine gewählte Demokratie hast, die intakt ist, wo etwas macht, das nicht okay ist. Wo aber, muss sagen, das passiert unter Möglichkeiten, dass die eigene Presse das kann kritisieren kann, dass man den abwählen kann, dass man kann Einfluss nehmen auf das. Oder ob du einen Autokrat hast, der einfach sämtliche Medien kann gleich schalten kann, wo Leute, die gegen Krieg protestieren, kann 15 Jahre Gefängnis androhen und das auch durchführen kann. Mhm. Also, weißt du, ich meine, man muss jetzt gar nicht bis zum Vietnamkrieg zurückgehen, aber du hast als US-amerikanische Bürger jederzeit können gegen den Irakkrieg demonstrieren, wo du willst.
Ja, aber ja, nein, gut, aber nein, sie haben ja einen Weg durchgezogen. Also es ist doch ein nachweislich ein Krieg, der angesetzt worden ist, unter Lügen, Vorgaben von falschen Tatsachen.
Ich bin nicht für den Krieg und ich will den nicht rechtfertigen, das ist nicht der Punkt. Aber zu sagen, die USA ist auch nicht besser als Russland, ist einfach Bullshit. Weil die USA ist eine Demokratie und du kannst nicht 10'000 Blazer heimschicken. Oder irgendwelche Leute wissen einfach nicht mehr, wo ihre Kinder sind, die eine Uniform angelegt haben. Das geht dort nicht. Und du kannst demonstrieren und du weisst dort, dass das Mass irgendwann voll ist. Du hast nicht einfach uneingeschränkt die Möglichkeiten, zu machen, was du willst. In Russland ist es im Moment so, dass ganz, ganz viele Leute sich den Krieg ganz sicher nicht wünschen, aber sie können dem nicht einmal Ausdruck verleihen. Überleg dir mal, würdest du demonstrieren, wenn du wüsstest, 15 Jahre Gefängnis?
Ja, natürlich sind es andere Voraussetzungen, aber ich finde jetzt gleich die Argumentation
ein bisschen... Das ist ein Staat, wo einfach Menschen verschwinden, ja, die zu der Opposition kommen. Die verschwinden einfach für immer. Mhm. Und dann kann ich sagen, das ist wie die USA. Finde ich einfach, hey, das
sind wir
ganz bachen.
Das oder ist ja vielleicht nicht der Vergleichspunkt.
Das vergleicht man mit Russland, oder? Wenn es um Gaza geht.
Ja, ja.
Und ich einfach so denke, hey, was ist denn los mit euch? Wir müssen doch irgendwo noch sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Leuten, die innerhalb von einem System operieren, wo demokratisch verfasst ist und die auf das müssen ansprechbar sein. Ich sage nicht, dass die USA keine Menschenrechtsverletzung macht.
Ja, eben.
Das war völliger Bullshit.
Also ich finde
die Argumentation... Aber sie sind wenigstens darauf ansprechbar. Mhm. Aber sprich mal China darauf an oder, ja, oder sprich mal Russland, ja, darauf an.
Okay, aber ich finde, die Argumentation in dem Sinn wäre sehr schwach, wenn man das Gefühl hat, nur weil militärische Aggression oder sogar wirklich die wüstesten und verurteilenswürdigsten kriegerischen Handlungen von einem demokratischen Staat ausgehen, sind sie irgendwie sanktioniert.
Nein, aber sorry, oder so, das ist gar nicht das Argument. Ich meine es wirklich so, wenn du die Drohnenkrieg hast, wie sie zum Beispiel unter Obama ganz stark sind geführt worden, oder?
Genau.
Und du schießt dort eine Schule ab. Dann hast du westliche Journalisten, die in aller Breite über das berichten. Es muss aufgeschafft werden, es muss zu einer Entschuldigung kommen, es ist ganz, ganz schlecht fürs Ansehen von der Armee.
Is it though?
Schon, weißt, oder?
Aber,
schon.
Aber ist es denn...
Schon, oder?
Aber hat nicht, weißt du, der Obama hätte können gefeiert werden als Vorzeigedemokrat und hat wirklich im Hintergrund, man weiss auch, wie das gelaufen ist, wie die Hunderte von Zivilisten als Collateral Damage in Kauf nehmen, um irgendwelche echten oder vermeintlichen terroristischen Ziele zu treffen und so. Das ist doch.
Aber also, vielleicht gleich nochmal, das ist doch echt etwas anderes, ob du gegen, ich sage jetzt mal so, Armeen kämpfst, wo sich in der Zivilbevölkerung verschanzen und die quasi als Geiseln nehmen. Und dann musst, also es ist jetzt so schwer bitter, oder? Aber dann musst du quasi wie entscheiden, gehen wir jetzt mit Bodentruppen rein, nehmen riesige eigene Verluste in Kauf oder machst du das mit Drohnen? Und ich finde es mega zynisch und ich will das gar nicht rechtfertigen. Das ist wirklich nicht der Punkt. Aber Gott sagen, der George W. Bush ist ein Kriegsverbrecher wie der Putin auch. Das geht mir zu weit. Mhm. Da finde ich einfach nein. Ich würde gerne haben, dass wir solche Begriffe noch für das reservieren, was sie sind. Ich finde, der George W. Bush hat einen total sinnlosen, blödsinnigen Krieg geführt, wo man überhaupt nicht rechtfertigen kann. Es war total unklug gewesen. Es hat die USA destabilisiert und ich glaube, ganz viel von den Folgen, die das hatte, sehen wir jetzt in den USA. Mhm. Oder? Also, dass du eine Polarisierung hast, die nachher zum Obama hat geführt, von dort aus zum Trump etc. Das sind alles, glaube ich, Folgen von einer total falschen Politik. Und ja, dort sind Menschenrechtsverletzungen passiert. Ganz klar, das wollte ich überhaupt nicht bestreiten. Aber zu sagen, dass der US-amerikanische Präsident ein Kriegsverbrecher ist, finde ich, das kann irgendwie ein besoffener Ex-Kommunist am Stammtisch sagen, aber bitte nicht jemand, der sich Philosoph schimpft in einem Podcast bei einer Tasse Tee.
Ja, aber das kommt jetzt ein bisschen, das kommt darauf an, wie man die Begriff fasst, oder? Also, dass es ein verbrecherischer Krieg ist, wo du unter Vorgabe von Massenvernichtungswaffen in diesem Land anfährst und mit einer auch gezielten Desinformationskampagne. Es ist ja nicht so, dass einfach Amerika alles gerade transparent gemacht hätte, wo sie dort verbrechen, sondern es ist ja dann nach und nach kommen ja dann Sachen zum Vorschein, wo man merkt, was dafür Kacke am Dampfen war. Und da werden Argumente vorgeschoben, atomare Bedrohung und so. Und dann merkt man, es ist alles ein Riesen, ein Fake, oder?
Das ist der Unterschied ist trotzdem, es passiert in einem Umfeld, wo das geleakt werden kann. Wo die Person, die das geleakt hat, zuerst auch wirklich verfolgt wird, das stimmt.
Ja.
Wo aber mittlerweile begnadigt ist. Also das heisst, das, was ich meine, ist, in einer Demokratie hast du immer die Fähigkeit, zu einem Lernprozess, zu einem Fortschritt.
Ja.
Das heisst nicht, dass alles, was in einer Demokratie passiert, gut ist. Das ist ja völlig klar.
Ja.
Aber wenn wir jetzt anfangen, Demokratien mit Autokratien und Diktaturen irgendwie einfach so in einen Topf zu schießen und sagen, alle haben im Fall Raketen geschossen.
Ja, das ist sicher
echt lächerlich.
Ja, und unangemessen, ja. Das ist sicher so.
Und weißt du, mir denkt einfach, man muss mega aufpassen dort mit der Wortwahl. Ich finde es darum wirklich gefährlich. Weil sobald man davon suggeriert, ja, der Putin ist zwar ein Arschloch, aber die Amerikaner. Fängt man irgendwo an, wie alles in so ein Ungefähr und es kommt halt so ein bisschen drauf an, wie, und wir haben halt jetzt eher eine Nähe so zu westlicher Dings, darum finden wir jetzt das besser oder so. Nein, der Unterschied ist doch, dass in einem Krieg, den die USA führt gegen Irak, US-Amerikaner in den USA nicht bedroht sind, wenn sie dagegen sind. Wenn sie opponieren. Sie können das offen machen. Sie können Zeitungen schreiben. Sie können das auf Plakat drucken. Sie können das auf Social Media posten. Sie haben alle Freiheiten, die sie wollen. Eben nochmal, ich finde nicht, dass man muss sagen, alles, was die USA macht, ist gut, weil sie Demokratie ist. Wirklich nicht. Das ist nicht mein Punkt. Aber einfach sobald wir das alles in einen Topf werfen, und das finde ich das Schwierige daran. Und einfach sagen, ja, das ist aber auch ein Kriegsverbrecher, dort, der US-Präsident, oder so. Dünkt's mich, wie verwischen Sachen, die wir, glaube ich, noch brauchen, zum unterscheiden, wer das zuverlässige Partner sind, Menschen, die man kann an einem Verhandlungstisch sitzen und wer nicht.
Ja, das ist die Frage, oder? Ob auch die diplomatischen Möglichkeiten wirklich ausgeschöpft sind, ob es jetzt nur noch um militärische...
Aber gell, Manu, man ist ja wirklich am Tisch gesessen und Amerikaner haben gesagt, hey, aber Leute, schaut, wir haben Satellitenbilder, wir sehen doch, dass eure ganzen Truppen an dieser huren Grenze stehen und immer wie mehr kommen und auffahren. Und dann hocken die Russen dort und sagen, nein, das stimmt einfach gar nicht, wir sind sie eigentlich gerade am Abziehen und das, was die dort sehen, ist eine kleine Truppenübung und zwei Tage später fallen sie ein von all diesen Grenzen. Dann musst du doch irgendwie so wie sagen, ja. Yeah. Also würdest du jetzt, wenn der Putin sagt, hey, wenn der Zelensky abtritt, dann führen wir freie Wahlen durch in der Ukraine und dann können die wählen, wenn sie wollen. Glaubst du so etwas? Ich meine, der hat ja sogar die Wahlen in den USA manipuliert.
Ja,
das ist doch irgendwie...
Yeah.
Also ich finde wirklich, das Einzige, was man hoffen kann, ist, dass man das so kann destabilisieren, dass er von innen geputscht wird oder gelüncht wird. Das ist das, was man hoffen
kann. Lieber putscht als gelüncht.
Ja, oder beides.
Oder? Ja.
Jo, ich glaube, das Schwierige ist auch, dass wir irgendwie so aufgewachsen sind in einer Zeit, wo immer der Krieg führt, nicht recht hat. Und wir sind so in einem Paradigma aufgewachsen, das heisst, der Gescheide gibt noch.
Ja.
Der Esel bleibt stehen. So. Und ich glaube, dass das für ganz viele Situationen im eigenen Leben wirklich stimmt und hilft. Aber ich glaube, dass wir alle zusammen wieder neu müssen lernen, was das heisst, wenn ein Land angegriffen wird. Einfach so. Ein demokratisch verfasstes Land, der zufrieden ist mit seiner Regierung, und wenn es nicht zufrieden ist, kann es ihn abwählen. frei, wenn das einfach angegriffen und zerstört wird.
Ja, ja. Und gleich würde es mich reizen, an den Möglichkeiten zu einem gewaltfreien Widerstand mehr umzudenken, als es bis jetzt gemacht worden ist. Ich habe einen spannenden Artikel gelesen von einem, wo das auch empirisch erforscht hat in der Geschichte von den letzten Jahrzehnten von erfolgreichen, nicht Passivität, nicht einfach sich ergeben und alle über sich drüber laufen lassen, sondern Möglichkeiten von einem gewaltfreien Widerstand. Das fände ich, als einer, der wirklich auch pazifistische Grundüberzeugungen hegt, habe ich immer noch das Gefühl, diese Möglichkeiten sind oft nicht im Blick, wenn man so instinktiv das Gefühl hat, jetzt muss einfach die Waffenproduktion angekurbelt werden. Oder?
Ja, und ich glaube, dass eine Demokratie nur kann bestehen kann, wenn sie auch sich kann verteidigen, wenn sie sich kann wehren. Und ich glaube, dass wir ganz neu lernen im Moment, dass es Werte gibt, die so essentiell sind für uns, dass es Situationen gibt, wo es sich echt lohnt, die zu verteidigen. Und so mein historisches Gegenbeispiel jetzt gegen die ganze USA-Geschichte, gegen das, was in Syrien passiert ist und so, ist einfach, wenn man sich kurz würde vorstellen, die Alliierten hätten ihre Appeasement-Politik fortgesetzt im Zweiten Weltkrieg. Ich glaube nicht, dass das NS-Regime einfach irgendwann hätte gefunden, ja, das ist aber gut, jetzt haben wir glaub, genug. Und ich glaube, dass wir heute in einer komplett anderen Welt würden leben.
Mm.
Und ich glaube, dass wenn die sich dort überlegt hätten, was kostet in den nächsten Wochen wie viel Opfer, dann wären sie auch zum Schluss gekommen, dass so etwas wie eine D-Day oder so nicht unbedingt die beste Idee ist, ehrlich gesagt. Ich meine, das war ein Himmelfahrtskommando.
Ja. Yeah.
Und trotzdem verdanken wir die Welt, in der wir heute drin leben, auch wenn man das nicht mehr gerne hört. Wir sind ja alles Pazifisten, wir wollen ja alle Frieden. Aber trotzdem verdanken wir genau dem wahnsinnig viel von dem, was wir heute sind und haben.
Mhm. Mhm.
Und jetzt nochmal zum Bogen schließen. Und nachher, als deutscher Philosoph, der selber Teil ist von einem Land, wo grausamste Kriegsverbrechen im ukrainischen Gebiet hat angerichtet. Nachher so zurückzulehnen und sagen, vielleicht wäre es einfach besser, wenn sie aufgeben. Ich weiß nicht, Manu. Ich komm mit dem nicht klar.
Ja, das wäre unser Wort zum Montag gewesen, oder?
Jo. Haben wir noch irgendetwas Gutes, um aus dem Montag rauszugehen?
Ich weiß nicht, ich bin mich noch am Erholen von einem ekelhaften Grippe-Verkältungsvirus,
ja, ich auch.
Wo sich nicht als Corona herausgestellt hat, aus unerfindlichen Gründen, und trotzdem sehr mühsam ist.
Es stimmt, die anderen Viren dürfen auch wieder zuschlagen im Moment, gell?
Ja.
Es ist mir auch so gegangen, ich bin wirklich letzte Woche ziemlich flach gelegen, so ab Mittwoch.
Ja, ja.
So eine richtig heftige Männergrippe.
Männergrippe. Oh Mann. Ja.
Ja. Was läuft die Woche noch bei dir? Es ist ja grosse RefLab-Fastenzeit.
Ja, ich muss zuerst mal ein bisschen up to speed kommen wieder, weil letzte Woche, wie du krank gewesen bist, irgendwie, ich bin auch nicht so richtig zuwegs. Ich bin immer so in einem halbwachen Zustand. Habe mal ein paar Blog-Ideen gesammelt und so, aber ich muss zuerst mal ein bisschen den Fuß fassen wieder da. Also, ich habe viele Ideen, was man könnte machen, aber ich muss mal schauen, wie wir da jetzt unterwegs sind als Team.
Ja, okay. Ja, wir haben ja heute eine grosse Redaktionssitzung, Wahlen,
genau.
Wo wir eben nicht redaktionell sind im Moment müssen planen.
Ja.
Aber ich bin gespannt, mit was für Ideen alle kommen. Und ja, schauen wir mal, was Woche 2 von dem allem bringt.
Ja.
Und hoffen wir, dass es gleich aus dem Osten gute Nachrichten gibt, whatever that means.
Mhm.
Hey, euch allen gute Zeit. Wir melden uns sicher irgendwann wieder. Wir wissen einfach noch nicht, wann, weil eben, es gibt ja die Redaktionssitzungen bei uns gerade nicht mehr. Aber wenn ihr den Podcast abonniert habt, dann bekommt ihr ja immer so eine kleine Benachrichtigung oder wir werden wenigstens in eurer Podcast-App anzeigen. Übrigens, merci vielmal noch für die Zuschriften, die wir bekommen haben von euch, für die Fastenzeit, für die guten Wünsche.
Ja.
Es ist so viel nettes Feedback gesehen und so, oh, wir werden es vermissen, aber toll für euch und geniessen es und so. Das ist eine richtige Aufstellung gewesen. Und schön, so mit euch verbunden zu sein und schreibt gerne weiter, sei es zum Krieg, der gegen die Ukraine geführt wird oder zu anderen Sachen, die euch beschäftigen. Wir haben ja jetzt Zeit. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.